Wir Zockerinnen und Zocker sind uns sicher allesamt einig, Gaming ist eine gute Sache. Spiele können uns bewegen, uns mitreißen, für Dutzende Stunden gefangen nehmen, zu Gemeinschaftshobbys mit Freunden avancieren und über Jahrzehnte im Gedächtnis bleiben. Alles schön, alles gut. Doch welchen Wert haben Spiele als Kulturgut innerhalb unserer Gesellschaft? Ist unser Lieblingsmedium genauso wertvoll wie Literatur, Theater, Film? Und sollte es das überhaupt sein wollen oder müssen wir eigentlich in komplett neuen Kategorien denken? Schließlich kann man in keinem anderen Medium als Ziege durch eine Nachbarschaft laufen und sich mit der Zunge an der Rakete festpappen. Danke dafür, Goat Simulator. Aber Scherz beiseite. In genau diesem kulturellen Spannungsfeld ist ein jüngst publizierter SZ-Artikel angesiedelt, der eine klare These vertritt. Spiele werden als Kulturgut nicht ernst genommen, weil niemand die Autoren und Künstler dahinter kennt. Dieser Feuilleton-Artikel hat für viele, teils recht kontroverse Diskussionen gesorgt, auch innerhalb unserer Spielejournalistenblase. Und da dachten wir uns, laden wir uns den Autoren dieses Artikels doch einfach mal in den GameStar-Podcast ein, um über die ganze Kulturdebatte zu philosophieren. Hallo, Nikolas Freund.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Damit der Nikolas hier auch gebührend kulturaffine Gesprächspartner bekommt, begrüße ich außerdem als Gast die Stimme unseres Hinter-den-Pixeln-Formats, einen Indie- sowie Gaming-Kulturexperten und ehemaligen Superlevel-Redakteur Daniel Ziegner.
Hallo.
Und weil man nie genügend Kultur in einen Raum stopfen kann, sind wir heute sogar zu viert unterwegs. An meiner Seite, an meiner direkten Seite, sitzt der GameStar-Redakteur, der am häufigsten andere als kulturlose Banausen beschimpft, Maurice Weber.
Vollkommen richtig.
Wir haben eine volle Bude heute. Ich war beim letzten Mal nicht dabei, als ihr schon zu viert hier wart.
Und wie hochgeistig du uns eingeleitet hast. Wunderschön.
Ich habe mir Mühe gegeben, kulturell zu klingen. Ja, und direkt irgendwie im zweiten Satz schon verhaspelt.
Aber das ist ja nicht der Maßstab von Kultur, würde ich mal behaupten. Ich wette, Plato hat auch nicht immer alles im ersten Satz richtig hingekriegt.
Eben, ja. Kunst entsteht ja aus dem Unperfekten.
Eben. Genau, also wir wollen heute nicht Schritt für Schritt diesen Artikel in der Süddeutschen von dir, Nikolas, durchdiskutieren.
Ja, das wurde auch schon ein paar Mal gemacht.
Genau, also wir nehmen uns das hier als Ausgangspunkt. Ich würde aber trotzdem eben als Ausgangspunkt ganz kurz drüber sprechen und einfach mal in den Raum werfen. Wie kamst du denn auf die Idee, den Artikel zu schreiben und worum geht's da ganz grundsätzlich, also grob gesagt?
Naja, also auf die Idee gekommen, ich habe schon öfter in der SZ über Computerspiele geschrieben und es gibt mehrere Leute auch hier, die das machen. Und ich hatte eigentlich mal, weil wir natürlich nicht einfach nur so jetzt eine Rezension machen wollen, sondern das Ganze auch in einem größeren Kontext natürlich betrachten möchten, über verschiedene Themen für Essays über Spiele nachgedacht. Und der Ausgangspunkt jetzt für diesen Text war eigentlich, dass man mal über den Kanon in Computerspielen nachdenkt. Also es gibt ja viele Computerspiele, die da wirklich seit Jahrzehnten teilweise einfach dazugehören, wie Tetris, viele Mario- und Nintendo-Klassiker, auch sowas wie StarCraft. Da sind dann verschiedene Fragen schon aufgetaucht, auch unter anderem technische Fragen, weil manche von den Spielen, die kriegt man unter Umständen schon gar nicht mehr so leicht. Also wie findet eine Selektion statt beim Spielekanon, weil einfach die Technik nicht mehr vorhanden ist? Wie können Spiele irgendwie konserviert werden? Welchen Einfluss hat das auf diesen Kanon? Und dadurch bin ich dann eigentlich auf den Gedanken gekommen, der dann letztendlich zu diesem Artikel geführt hat. Ja, alle Kunstwerke haben irgendwie so einen Autor oder jemanden, einen Menschen, einen Künstler, einen Komponisten oder was auch immer, der ihm zugeordnet ist. Also sogar Gebäude haben mit Architekten solche Menschen. Und bei Computerspielen ist das aber nicht der Fall, obwohl es die ja natürlich gibt. Also die Künstler, die Autoren, die Designer, die Musikkomponisten. Aber die treten ganz selten in den Vordergrund. Und es ist sogar so, dass es da gar nicht mehr nur um die Bekanntheit geht, sondern bei Computerspielen, da ist gar nicht diese Funktion vorgesehen, dass da jemand auftaucht, der irgendwie für dieses Spiel verantwortlich ist, der da die kreativen Fäden in der Hand hält. Also auch bei Filmen, wo man jetzt vielleicht nicht sofort weiß, wer der Regisseur ist, da ist bei jedem klar, da gibt es einen Regisseur, der irgendwie da für das kreative Ganze verantwortlich ist. Und bei Spielen, da fehlt das irgendwie so im allgemeinen Bewusstsein. Und das habe ich stark im Verdacht, dass das ein Problem ist, warum Spiele, obwohl es ja schon in den letzten Jahren sehr viel besser geworden ist, aber warum Spiele immer noch ein Problem damit haben, in so Hochkultursphären vorzudringen, obwohl sie in vielen Fällen meiner Meinung nach das Potenzial dafür hätten.
Bist du denn selbst ein Gamer? Also bist du jemand, der viel zockt in seiner Freizeit oder betrachtest du dieses ganze Thema eher so als Außenstehender?
Ja, also ich spiele Computer seit mehr als 25 Jahren. Also Gamer ist immer so ein bisschen schwierig, weil ich glaube, die Gamer-Szene hat sich da jetzt inzwischen auch ziemlich aufgespalten. Also ist jetzt ein Gamer jemand, der Hardcore Battlefield jeden Abend zockt oder jemand, der irgendwie Candy Crush auf dem Handy spielt? Ja, beide irgendwie. Ich würde sagen, ich bin so dazwischen. Also bei mir persönlich ist es so, es gibt Phasen, da spiele ich ziemlich viel, wenn was Neues rauskommt, was mich interessiert. Jetzt Red Dead Redemption habe ich relativ viel gespielt in letzter Zeit. Kann aber auch mal sein, dass ich monatelang gar nichts spiele, weil halt irgendwie gerade kein Spiel da ist, das mich interessiert oder weil irgendwas anderes gerade spannender ist.
Ja, die Definition eines Gamers für mich erfüllst du allein deswegen, weil du uns vorher schon gesagt hast, dass du die GameStar seit der dritten Ausgabe liest.
Ja,
und
genau.
Ich finde, in unserer modernen, gespaltenen Gesellschaft ist das doch der perfekte neue Gradmesser dafür, ob du ein richtiger Gamer bist oder nicht.
Ja.
Wie lang hast du die GameStar? Das ist ja, ja schon im Namen.
Ja. Aber es gilt erst ab der dritten Ausgabe, ja?
Ab der dritten, genau. Wir schreiben ja auch für Gamer und definieren das ja auch als nur als die Leute, die GameStar lesen, weil... Ja. Also die uns nicht lesen, schreiben wir ja eigentlich streng genommen nicht. Weil
das stimmt,
uns ja nicht
wir wollen lesen. Sie natürlich dazu bringen, uns zu lesen, aber sobald sie uns dann lesen,
sind sie
ja. Gamer. Ja,
sind
ja
sie
das
Gamer.
Stimmt.
Ja. Also wow, das ist ganz schön philosophisch hier.
Tja. Das wollten wir ja in diesem Podcast auch werden.
So schnell geht das.
Aber gibt's nicht trotzdem Game Director oder zumindest irgendwie große Producer oder Leads oder sonst irgendwas? Also ich stimme dir zu, dass es manchmal nicht ganz klar ist, wer denn jetzt die Person ist, die komplette kreative Ausgangssituation im Blick hat in einer Firma. Aber es gibt ja eben diese Größen, so einen Dan Houser oder so, oder einen Hideo Kojima, wo man am ehesten noch sagen würde, das sind Regisseure. Und jemand wie Hideo Kojima, der sieht sich ja sogar als direkter Erbe des klassischen Regisseur-Postens, weil er ja selbst ein absoluter Filmgeek ist und das ja ursprünglich damals in das Gaming-Medium reinbringen wollte mit seinen ersten Metal Gears.
Ja, klar gibt's die. Also es ist aber bei Games so ein bisschen so, mir wurde oft gesagt, das ist dann der Game Runner oder der Game Designer oder sowas. Das ist aber so eine Kategorie, mit der können, glaube ich, einfach auch ganz viele Gamer einfach nichts anfangen. Und das geht nicht nur darum, dass man nicht weiß, welche Personen das sind. Das kann man ja natürlich total leicht rausfinden. Es geht, wie gesagt, eher darum, dass die so in der Wahrnehmung der Spiele einfach praktisch keine Rolle spielen. Also klar, natürlich. Ab und zu mal trifft dann mal ein Fachmagazin ein von denen. Das ist aber ehrlich gesagt in den letzten Jahren auch sehr wenig geworden. Und die erfüllen einfach nicht so diese Rolle, wie jetzt ein Schriftsteller, der ein Buch geschrieben hat oder ein Regisseur, der ein Theaterstück oder einen Film inszeniert hat. Es ist erstmal nicht so schlimm. Das Problem ist dabei nur, dass das, glaube ich, den Zugang für viele zu Computerspielen, die sich vielleicht dafür interessieren würden, noch mal schwieriger macht, weil da einfach so eine Instanz fehlt, die einfach so einen Zugang oder so einen, wie man es gewohnt ist, so einen Zugang zu einem ästhetischen Werk möglich macht. Einfach durch diese Person, die mal erzählt, was habe ich da eigentlich gemacht, warum ist das so geworden und nicht anders. Das fehlt bei Computerspielen einfach. Das ist immer nur so ein anonymes Studio, das dahinter steht. Das ist ganz interessant, wenn man sich mal so Charts anschaut zum Beispiel. Also es gibt ja die Bestsellerlisten, da steht der Autor von den Büchern oft sogar noch über dem Titel des Buches und der Verlag steht irgendwo ganz klein unten, wenn er überhaupt dabei steht. Das gleiche bei Kinocharts, da steht fast immer der Regisseur dabei, oft auch noch Schauspieler, Drehbuchautoren, Produzenten oder sowas. Wenn man sich jetzt zum Beispiel mal die Games-Charts anschaut, die zum Beispiel vom Verband der deutschen Spieleindustrie rausgegeben werden, da gibt's irgendwie vier so Säulen. Das ist irgendwie die Platzierung, der Name von dem Spiel, vielleicht noch das Genre und der Publisher. Was total absurd ist, weil der Publisher hat mit dem Spiel ja letztendlich am wenigsten zu tun in der Regel. Das sind die dann den Vertrieb und das Marketing machen. Also das ist so ein bisschen, als würde man beim Buch den Verlag da nach vorne schieben. Und das ist natürlich auch ein bisschen blöd, weil dann Spiele immer noch mehr als so ein Industriegut wahrgenommen werden und eben weniger als ein Kulturgut, was sie aber, ich glaube, sein möchten und auch in vielen Fällen sind.
Das stimmt schon. Also es ist auf recht simpler Ebene, denke ich auch, passiert es in den Spielen deutlich seltener, zum Beispiel in Filmen, was würde ich sagen, das ist jetzt noch längst nicht hochkulturelle Ebene, aber ich gucke mir den neuen Film von Will Smith an, weil da Will Smith drin auftritt. Das ist in Spielen ja sehr selten eigentlich der Fall. Du spielst das neue Ubisoft-Spiel und ein Entwickler muss schon sehr weit kommen, dass du sagst, es gibt ja ein paar. Das neue Hideo Kojima-Spiel interessiert Leute unabhängig des Publishers.
Genau.
Aber sehr viele werden eher in Begriffen des Hauses diskutiert, aus dem sie kommen, obwohl das ja oft... Und dann kommen oft Diskussionen, ja, aber das sind ja gar nicht mehr die gleichen Leute, wie die den ersten Teil gemacht haben, weil da steht zwar noch der gleiche Titel auf dem Cover, aber die Leute, die damals ganz oft zum Beispiel, also bei Die Leute bei Bungie sind doch nicht mehr die, die Halo gemacht haben. Also du kannst nicht mehr sagen, es ist der Halo, der Shooter, der Halo-Macher und so weiter und
genau.
so fort. Solche Diskussionen gibt es ja dann schon.
Ja.
Wollte ich gerade einwerfen. Ich finde es eigentlich ganz paradox, weil das, was der Autor oder die Autorin ist bei einem Buch, ist dann eben das Entwicklerstudio, weil du sagst, okay, es kommt ein neuer DICE-Shooter raus, neues Battlefield, neues Battlefront. Deswegen kaufst du es. Also eigentlich ist es ja von der Grundannahme ganz positiv, dass man ein ganzes Team in den Vordergrund rückt. Aber auf der anderen Seite stimmt das, was Maurice auch gerade gesagt hat, man kennt ja die Leute nicht wirklich, die dahinter stehen, sondern du hast den Namen. Und da kann man ja sagen, ist ja super, dass dieses ganze Team genannt wird, aber es wird ja eben die Marke genannt, die Entwicklermarke und nicht die einzelnen Personen. Man weiß ja oft gar nicht, sitzen da dieselben Personen dran wie am letzten Battlefield oder an Battlefront oder sonst irgendwie nur wie. Das ist ja, also ist ja wirklich so bei großen Produktionen, bei einem Assassin's Creed oder so, wo 6 Ubisoft-Studios dran arbeiten. Du hast ja gar keinen Blick mehr dafür, wer hat denn jetzt was gemacht, wer ist für welchen Teil der Welt verantwortlich. Und selbst bei den einzelnen Assassin's Creed sind ja unterschiedliche Kernstudios für den jeweiligen Jahresteil verantwortlich. Die Syndicate-Leute sind nicht die Leute, die Unity gemacht haben oder Black Flag. Ja. Und das ist schon sehr verwirrend, ja.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen was. Also das ist der Punkt, in dem ich auf jeden Fall total zustimme. Ich finde, die Videospielentwicklung ist auch für meinen Geschmack viel zu anonym. Deshalb mache ich ja zum Beispiel so ein Podcast-Format wie Hinter den Pixeln, wo ich halt hingehe und irgendwie auch mit diesen nicht so in erster Reihe stehenden Rollen in der Spielentwicklung versuche zu sprechen. Ich glaube, das ist ein Stück weit tatsächlich auch historisch so gewachsen. Also ihr habt jetzt gesagt, Spiele wirken dann wie so eine Unterhaltungsproduktion und nicht wie ein, in Anführungszeichen, so Werk. Aber ich glaube, das ist ja auch ein bisschen die Entstehung des Videospiels im Gegensatz zu den Medien, mit denen es immer verglichen wird, wie dem Film. Videospiele haben ja irgendwie angefangen als, naja, so Spielautomaten. Und ich musste angesichts dieser Aussage, dass die Spieleentwicklung und die Teams so anonym sind, auch irgendwie an daran denken, dass in Japan in den 80ern und 90ern es üblich war, dass die Entwickler in den Credits gar nicht oder mit falschen Namen standen. Und da war der Hintergrund dann, dass sie nicht von anderen Firmen abgeworben werden können.
Das ist interessant, das wusste ich gar nicht.
Also das ist so half-assed Internet Research, aber das ist so wohl der Hintergrund davon gewesen. Und das ist ja ein bisschen was ich glaube auch bis heute durchzieht, dass diese Anonymität einerseits durch die Geburt des Mediums so drin ist und andererseits das etwas ist, was vor allem dann so ein bisschen die Kontrollposition zu den Marken in Form der Studios oder Publisher dann halt verlagert.
Ja, wobei das nicht immer so war. Also es gab ja eben, es wurde ja in der Diskussion zu dem Artikel auf Twitter ziemlich schnell gesagt, ja, was ist mit Sid Meier, der taucht sogar im Titel auf. Das stimmt schon, es gab das früher viel mehr, dass da auch einzelne so Entwickler in den Vordergrund getreten sind. Und bei den frühen Spielen, wo dann noch nicht 2000 Leute dran gearbeitet haben, sondern vielleicht irgendwie 20, da war das natürlich auch viel eher so, dass dann ein Einzelner wirklich das Ganze zusammengeführt hat. Auch Richard Garriott ist auch so ein Beispiel. Den hat ja irgendwie auch die GameStar dann mal getroffen vor 20 Jahren, sind da extra hingeflogen in sein komisches Gruselschloss und sowas. Also, aber das gibt's ja irgendwie auch nicht mehr. Und Richard Garriott macht auch, glaube ich, seit 10 Jahren kein Spiel mehr. Also, diese Figuren, das gibt's noch so ein bisschen. Also auch Todd Howard von Bethesda so ein bisschen, aber irgendwie auch nicht so richtig.
Es gibt so manchmal, dass manche Entwickler als so ein bisschen als Galionsfigur auftreten. Mir fällt zum Beispiel auch noch Jeff Kaplan ein für Overwatch. Den kennen einige Overwatch-Fans.
Das stimmt, ja.
Blizzard macht es durchaus ab und an. Der Ben Brode für Hearthstone war auch so ein Fall.
Ja, wobei gerade Blizzard finde ich aber so ein bisschen irreführend, weil das aktuelle Blizzard hat ja mit dem Blizzard, das groß geworden ist, mit den Marken Diablo, StarCraft, Warcraft, eigentlich inzwischen gar nichts mehr zu tun. Also da ist wieder gerade so, dass dann wirklich so eine Marke noch weitergeführt wird, wo aber die kreativen Köpfe eigentlich inzwischen alle ausgetauscht wurden.
Ich glaube, wo wir uns auf jeden Fall einig sind, ist, dass die Leute, die die Spiele machen, schon verdient hätten, dass man ihre Namen breiter kennt und dass man auch schnell, sag ich mal, als jemand, der jetzt wie in Maurice in meinem Fall in dieser Blase sehr tief drin steckt, dass man Leute für populärer hält, als sie oft sind. Das ist ja bei Filmen genauso. Ja. Man selbst kennt dann einen Fincher oder einen Coppola oder sonst irgendwen oder einen Kubrick. Aber wie viele Leute, die wirklich das Mainstream-Publikum vom Kino und vom Fernsehen ausmachen, können mit diesen Namen was anfangen? Mhm. Also man man hält die Leute dann schnell für populärer, als sie sind. Und ich glaube schon, dass es auf jeden Fall eine gute Sache wäre, wenn diese Menschen mehr Anerkennung bekämen, weil sie machen ja oft auch tolle Produkte. Ich glaube, der Knackpunkt, an dem dann viele auch bei diesem Artikel anderer Meinung waren, ist, inwieweit hängt das eben ganz konkret damit zusammen, ob ein Spiel als Kultur wahrgenommen wird oder als Kulturgut wahrgenommen wird. Und ich finde, das ist generell ein sehr großer Komplex, diese Vorstellung davon, was ist denn überhaupt ein, du hast jetzt vorhin gesagt, ein Hochkulturprodukt oder ein Hochkulturmedium. Und da würde mich einfach nur, bevor wir da tiefer reingehen, ja, würde mich einfach nur interessieren, wie ist denn so aus deiner, ich meine, du bist ja Redakteur für den Feuilleton, wie ist denn so die Wahrnehmung von Gaming bei eurem Publikum und vielleicht auch bei deinen Kolleginnen und Kollegen, wie wird denn da geblickt auf unser Medium?
Also wie es beim Publikum ist, kann ich natürlich jetzt nur indirekt sagen. Also es gibt auf Computerspiele, auf den Artikel gab es jetzt ein sehr großes Feedback. Auf so normale Computerspielrezensionen gibt es jetzt kein übermäßig großes Feedback, dass man da besonders viele Leserbriefe bekäme oder so. Ich vermute einfach mal, dass das Publikum oder die Leser der SZ, die sind ja im Schnitt eher ein bisschen älter, aber die werden ja auch, so wie alle anderen in der Gesellschaft, da natürlich mitgekommen sein bei der Entwicklung. Also ich glaube schon, dass es da viele gibt, die sich auch für Computerspiele interessieren. Es gibt da auch, andersrum gibt es selten Beschwerden über die Computerspielartikel. Also das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie dann verpönt wäre oder so. Genauso ist es hier bei den Redakteuren. Also es ist sogar im Gegenteil so, dass die Chefs auch oft kommen, hey, machen wir wieder was zu einem Computerspiel? Habt ihr da ein Thema, irgendwas, was wir machen könnten? Ich bin auch nicht der Einzige, der über Computerspiele schreibt. Auch gerade in der Online-Redaktion sind ja ganz viele, die hauptsächlich das machen. Wir haben auch viele freie Autoren, die darüber schreiben. Und also es gibt da keinen jetzt Widerstand in der Redaktion dagegen oder so. Eher im Gegenteil. Also natürlich gibt es immer Leute, die das ein oder andere doof finden. Es gibt auch Leute, die Theater doof finden. Aber das ist ja auch eigentlich eher, spricht es das dafür, dass sich das Ganze normalisiert hat.
Aber du hast ja jetzt in deinem Artikel als einen Punkt angeführt, dass man, wenn man irgendwie am Wochenende Red Dead Redemption gezockt hat, davon eben nicht so gerne den bekannten Kollegen, Freunden, wie man auch immer erzählt, wie wenn man jetzt im Kino war oder sonst irgendwie war. Ist das irgendwie ein Beispiel aus deinem eigenen Umfeld oder wo kommt diese Beobachtung her?
Also das ist eine Beobachtung, die ich schon auch selber gemacht habe. Das kommt natürlich immer auf die Leute an, aber also mir erschien das jetzt gar nicht so ungewöhnlich. Ich habe auch tatsächlich genau auf diese Stelle relativ viele Rückmeldungen von Lesern bekommen, die meinten, ja, genau so ist es, genau so geht's mir auch. Also wenn das jemand anders geht, dann ist es natürlich super. Aber ich glaube, dass es schon immer noch so ist, dass die Beschäftigung mit Computerspielen oft so marginalisiert wird, beziehungsweise dass es auch schon so ist, wie ich da schreibe. Also irgendwie, wenn du dann Daredevil durchbingst am Wochenende, total geil, da kannst du am nächsten Montag allen davon erzählen, wenn du sagst, hey, ich hab Freitag, Samstag, Sonntag Red Dead Redemption gezockt, dann ist es so ein bisschen so, okay, und hast du dich auch noch gewaschen? Das ist halt so ein bescheuertes Vorurteil, aber das ist halt, obwohl Spiele ja auch, da gibt's ja Kulturförderung für Spiele und die werden ja eben auch in den Feuilletons inzwischen groß besprochen und Gamescom ist riesengroßes Thema, auch in den Nachrichten. Trotzdem gibt's da immer noch in weiten Kreisen Vorurteile, muss man sagen. Und das ist jetzt besser geworden in den letzten Jahren, würde ich sagen, aber weg ist es halt noch nicht.
Das ist so ein interessanter Punkt jetzt, weil in der Mail im Vorfeld stand ja auch drin, wo wir über den Podcast jetzt gesprochen haben, müssen Spiele überhaupt Hochkultur sein? Das finde ich eine ganz interessante Frage, glaube ich, bei diesem einen Satz, weil ich glaube, der hat auf Twitter viele so ein bisschen gerieben und das war einer der Sätze, die mir so am egalsten waren. Ja. Ich habe mich eher an andere Sachen vom Artikel eher gestört, aber es ist so die selbstverständliche Position, die wir, sage ich mal, als Leute aus der Videospielblase im weitesten Sinne haben, dass Videospiele natürlich auch Kunst mit großem K und Hochkultur sind, aber dann gar nicht mehr so wirklich diese Diskussion führen, obwohl das Medium, glaube ich, da noch interessante Diskussionen hergeben würde, statt es einfach so als gegeben hinzunehmen.
Mich würde dabei aber erstmal interessieren, bevor wir weiter darüber diskutieren, sind Spiele jetzt Kultur, sollten sie es sein? Was meinen wir denn konkret mit Kultur? Wann ist denn ein Spiel Kultur und wer legt fest, ob es Kultur ist oder nicht? Weil zum Beispiel könnte man argumentieren, wenn die ganzen Kinder alle auf dem Schulhof die Tänze aus Fortnite tanzen, ist dann Fortnite Kultur? Hat Fortnite nicht unsere Gesellschaft tief beeinflusst. Nicht auf eine Art und Weise, wie es vielleicht jetzt man erst mal denkt, wenn man an Hochkultur denkt, aber eben doch mehr als jedes, was weiß ich, Dostojewski-Buch, das niemand liest, der nicht sich groß mit russischer Literatur befasst. Ja. Also was verstehen wir unter Kulturgut?
Also ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel in Fortnite, weil also ich kann jetzt hier keine Definition dafür spontan liefern. Ich würde aber sagen, also aus so einer Feuilleton-Perspektive werden die Spiele interessant, wenn sie noch ein bisschen mehr zu sagen haben, als einfach nur, ich bin ein Spiel, das, mit dem man irgendwie die Zeit totschlagen kann. Also so, jetzt so ein bisschen mehr als Candy Crush. Bei Fortnite ist das schon der Fall, weil lustig, dass du das Beispiel mit den Tänzen bringst. Genau dazu haben wir nämlich einen Artikel gehabt, da hat unsere Tanzkritikerin sich diese Tänze angeschaut und hat mal aufgeschrieben, woher kommen die eigentlich? Was sind das für Zitate? Aus welchem kulturellen Kontext kommen die? Und sowas finde ich, da muss man jetzt nicht sagen, deshalb ist nicht Fortnite automatisch Hochkultur. Also vielleicht muss man auch dieses Label gar nicht verteilen. Ich glaube, das ist auch sowieso eher zu einer Verallgemeinerung führt, genauso wie wenn man die Spiele alle in eine Kiste schmeißt. Also da gibt's ja auch wahnsinnige Unterschiede. Ich glaube, manche Spiele, jetzt irgendwie so Battlefield, finde ich, ist eigentlich fast eher sowas für einen Sportteil. Und andererseits, wenn man sich mal die Handlung von Red Dead Redemption anschaut, das ist, kann man natürlich im Feuilleton machen, das ist ganz klar. Das ist immer eine Abwägungssache im Einzelfall auch.
Also ich komme ja auch irgendwie von der Uni und ich habe ja Kulturanthropologie studiert und das ist ja als Fach eigentlich per Definition schon eine Abkehr von dieser klassischen, von dem klassischen Verständnis, dass es dass Kultur Hochkultur ist, sondern das, was ich gemacht habe, was ich studiert habe, war ja im Prinzip Alltagskulturwissenschaft. Ja. Und die hat einen sehr, sehr holistischen Kulturbegriff. Da ist im Prinzip alles Kultur. Und da geht man hin und sagt sich, na, wir schauen uns, also viele Leute, also jeder, der mal in München an einem Abend, wo Bayern Spiel war, in der S-Bahn unterwegs ist, der wird wahrscheinlich sagen, okay, Fußballspiele, ist das ein Kulturereignis? Ich weiß es nicht. Aber aus kulturanthropologischer Sicht ist es super spannend zu sehen, was ein Fußballspiel mit einem Publikum macht, mit den Leuten, die da hinfahren und wie es sie verändert, was das für ein Sozialereignis ist, wie viel Aggressivität es beispielsweise auch hervorrufen kann oder umgekehrt, wie viel positive Leidenschaft und dass es eben dieses riesige Spektrum gibt zwischen den beiden und man kann sich jahrelang nur auf die Analyse von S-Bahnen voller Fußballfans konzentrieren, wenn man das möchte. Aber das
Wer ist eben, sollte das wollen? Das ist, wer auf der ganzen
das
Welt?
Das ist immer mein ultimatives Strafurteil, wenn Maurice Weber jemals von mir verurteilt wird, ja. In irgendeiner alternativen Realität, dann lasse ich in Fußball grölende Fans.
Also man merkt schon, das ist ja auch so ein bisschen Bauchgefühl. Also wenn dann schon einer anfängt zu sagen, oh Gott, dann ist es vielleicht dann sowas, was man sich nochmal überlegen könnte.
Aber natürlich, aber ich finde im Bereich Videospiel wird es ganz deutlich, dass eben man natürlich ein Spiel ähnlich als narratives Konstrukt begreifen kann wie ein Theaterstück oder ein Buch.
Klar.
Aber man erklärt damit eben nicht sowas wie eben ein DayZ, wo diese ganze, wo eigentlich das Interessante das Sozialexperiment ist oder ein Rainbow Six, wo das Interessante oft das Miteinander ist und das, wie man irgendwie den Gegner austrickst und welche Spielchen man da in den Köpfen, welche Duelle man in den Köpfen gegeneinander austrägt. Also auch das würde ich sagen, ist halt Kultur, obwohl viele Leute wahrscheinlich sagen würden, ein Multiplayer-Titel ist jetzt, also zum Beispiel, wenn man das Szenario eines Battlefield 5 nehmen würde und das umsetzt als einen Weltkriegsfilm, das wäre eine Katastrophe. Du hast zwei Teams, die gegeneinander kämpfen, die im Acker aufeinander schießen. Ja. Die eine Seite, das sind Nazis, die andere Seite, das sind Alliierte. Und beide Seiten versuchen irgendwie zu gewinnen. Man hat so ein paar Charaktere, die auftreten. Und es geht halt darum, geile Action zu inszenieren. Da würde wahrscheinlich jeder Filmkritiker sich am Kopf fassen, wie man den Zweiten Weltkrieg auf die plumpe Art und Weise repräsentieren kann, nach all den Jahrzehnten der Aufarbeitung. Bei einem Videospiel kann das aber funktionieren, weil die Leute sich auf andere Aspekte davon konzentrieren. Ja. Ob man das kritisieren kann, steht auf einem anderen Blatt, aber es funktioniert eben im Spiel, weil Spiel mehr ist als ein narratives Medium.
Also ich würde da auf jeden Fall total zustimmen. Ich würde sagen, Videospiele sind auf jeden Fall Kultur, aus den Gründen, die du gerade schon gesagt hast. Ich glaube, so ein bisschen, was bei diesem dieser Frage nach der Hochkultur mitschwingt, ist so ein bisschen das, was auch in dem Satz in dem SZ-Artikel drin war, und zwar, dass man eigentlich meint, dass man sich wünscht, dass Videospiele nicht peinlich sind.
Das ist so die Wahrnehmung. Das stand aber nicht drin.
Nee, das stand nicht drin, aber ich glaube, ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen ist, was auch hinter diesem Satz steckt, dieser Wahrnehmung, dass man, wenn man jetzt sagt, ich habe ein Wochenende lang nur gezockt, dann wird das irgendwie komisch wahrgenommen. Und ich habe das Gefühl, bei dieser ganzen Debatte, nicht nur in deinem Artikel, sondern allgemein, wenn darüber diskutiert wird, immer wieder, sind Spiele Kunst mit ganz großem K im Museum und wie auch immer, ja. Dann geht's eigentlich, steckt dahinter so ein bisschen so ein so dieser Wunsch, dass Videospiele oder dieses Gefühl, dass Videospiele halt irgendwie als peinlich wahrgenommen werden. Und da habe ich letztens einen ganz schönen Tweet gesehen von AVB, das ist eine Indie-Spiele-Entwicklerin, die hat geschrieben, dass man, erst hat man dieses Citizen Kane für Games, also diesen Vergleich mit dem großen Filmklassiker, und in letzter Zeit gibt es öfter so einen Vergleich zu zum Beispiel klassischen Spielen wie Schach, und das alles irgendwie aber der falsche Weg wäre, und dass man eigentlich ein bisschen mehr das annehmen sollte, dass Videospiele schon auf eine Art ein bisschen alberner sind und irgendwie vielleicht das mehr als weniger diesen Vergleich immer zu suchen zu den Medienformen oder Kunstformen, die schon akzeptiert sind, sage ich mal, im Feuilleton, im Klassischen, sondern ein bisschen mehr diese Eigenheiten zu embracen, weil mir jetzt gerade das deutsche Wort nicht einfällt. Mhm.
Ja, das ist, glaube ich, ganz richtig, ja. Also ich glaube, da muss man auch gar nicht sagen, dass die Spiele alberner sind. Das ist einfach noch eine eigene Form, und ich habe jetzt schon öfter über den Artikel gesprochen, und da habe ich das auch immer wieder gesagt. Ich glaube, dass sich das auch so, das Sprechen und Schreiben über Computerspiele entwickelt sich auch gerade erst noch. Also im Moment gibt's ja so diese zwei großen Schulen, das ist umstritten, die Aussage, ich find's aber immer noch richtig. Also so dieses von Gamern für Gamer, was ja auch die Fachpresse macht. Und dann gibt's dieses, was ganz lange im Feuilleton gemacht wurde, was jetzt, hoffe ich, langsam so ein bisschen weniger wird, wo man sich erst so ein bisschen drüber lustig macht und dann aber das Ganze auch so erklären muss, dass es wirklich jeder checkt. Also auch wie wirklich von Adam und Eva anfangen, was man ja bei Film- und Literaturkritiken jetzt auch nicht mehr macht, dass man erstmal erklärt, wie man das Buch aufschlägt, so ungefähr. Also da muss man irgendwie noch einen Mittelweg finden, und der entwickelt sich jetzt halt gerade. Und nochmal was zu dem Hochkulturthema. Also es ist ja jetzt auch bei anderen Medien so, dass jetzt in der Zeitung werden ja auch nicht alle Bücher besprochen. Also ich habe auch mal ein Jahr bei der SZ bei der Literaturseite mitgearbeitet, und die Bücher, die dafür in Frage kommen, das ist auch wirklich ein ganz kleiner Prozentsatz von den Büchern, die jedes Jahr überhaupt erscheinen. Und ich glaube, das muss man auch bei Computerspielen dann einfach so handhaben. Da gibt's halt welche, die sind dann relevant dafür, dass man die ja vielleicht auch ein bisschen mal ein Essay drüber schreibt oder so, und andere halt nicht. Das heißt aber nicht, dass die schlecht sind, die erfüllen halt irgendwie eine andere Funktion. Also über Red Dead Redemption kann man halt eher ein Essay schreiben als über Candy Crush. Also das ist ja jetzt auch kein...
Da würde ich total widersprechen, aber ich bin ja auch der Superlevel.
Naja, okay. Ja, man kann auch über Candy Crush ein Essay schreiben, aber naheliegend...
Aber man muss ja nicht unbedingt.
Ja.
Also für mich gibt es ja schon ein paar, sage ich mal, objektive Gradmesser daran, wie weit ein Medium als Kultur in der Gesellschaft anerkannt ist. Und da sind Computerspiele tatsächlich schon noch hinter anderen Medien, wenn auch auf dem Vormarsch. Für mich ist zum Beispiel ein Beispiel, wird ihnen zugestanden, Hakenkreuze zu benutzen zu dürfen, was Filme dürfen, weil sie Kunst sind, gesteht die Gesellschaft, und damit meine ich natürlich konkret die Politik, das Spielen auch zu. Bislang nicht. Bislang wurden sie da tatsächlich auf eine niedrigere Stufe gesetzt. Eine andere Sache ist zum Beispiel, was fördern wir? Filme fördern wir, Spiele fördern wir auch, aber in deutlich geringerem Umfang. Das sind, finde ich, schon so ein bisschen Punkte, wo man gucken kann, okay, da gibt es eine Ebene, die auch wichtig ist, wo Leute, die vielleicht nicht viel mit Spielen zu tun haben, schon Entscheidungen treffen, die uns als Gamer wichtig sein sollten, was diese Leute vom Medium halten und wo man dafür kämpfen sollte, dass Spiele mehr Anerkennung bekommen. Aber im weiteren Sinne finde ich aber auch zum Teil, wenn man sagt, Spiele werden als Kulturmedium nicht ernst genommen, zum Teil gesteht man da auch Leuten, die weder Relevanz noch Ahnung haben, mehr Einfluss zu, als sie verdienen oder haben. Weil ob jetzt irgendein staubiger Literaturkritiker ein Spiel als Kultur anerkennt oder nicht, ändert ja nichts daran, dass es inzwischen das erfolgreichste Medium der Welt ist und mehr Leute Spiele spielen als je zuvor und Spiele sehr wohl in der Gesellschaft angekommen sind, die Gesellschaft beeinflussen und von ihr beeinflusst werden. Deswegen ist da für mich teilweise die Debatte quasi werden sie ernst genommen oder nicht, teilweise gar nicht so wichtig, finde ich, wenn wir uns wegbewegen von wirklich konkreten Punkten, wo das Einfluss auf die Spiele hat. Und es gibt dann natürlich noch die andere inhaltliche Debatte, welchen Anspruch sollten Spiele haben? Mehr als nur Unterhaltung oder nicht? Das ist, finde ich, aber davon ein bisschen losgelost, weil ich glaube, es gibt auch Leute, die wirst du auch mit einem super tiefen, ich meine, es gibt ja schon Spiele, was weiß ich, die tiefere Storys erzählen und so. Auch damit wirst du nicht alle überzeugen, genau wie du früher nicht jeden in Amerika überzeugen konntest, dass Jazz tatsächlich genauso gute Musik ist, wie was man halt davor gespielt hat. Also ich glaube, ein bisschen wird es einfach bei jedem neuen Medium immer diese alte, verkrustete Schicht geben, sage ich mal, von Leuten, die einfach sagen, das kann keine Kultur sein, aber diese Leute sind egal.
Und ich glaube, man braucht sich da auch zumindest keine Sorgen zu machen, dass das den Vormarsch der Videospiele in irgendeiner Form aufhalten könnte, wenn irgendwelche Gatekeeper dem Medium im Prinzip eine Absage erteilen, dass es ein Kulturgut ist. Weil ich sage mal, es gibt ja diesen, ich nenne es mal, demografischen Druck, der am Ende sowieso dafür sorgt, dass ein Spiel oder ein Medium sich ausbreitet. Und das ist dann eben der Mainstream. Also ist bei Filmen ja genauso gewesen. Filme waren am Anfang auch Schmuddelkram, den niemand ernst genommen hat. Aber wenn am Ende jeder ins Kino geht und jeder das in irgendeiner Form genießt, dann wird sich das zumindest absacken in einer Gesellschaft. Und dann im nächsten Schritt kann man dann natürlich schauen, inwieweit formulieren sich bestimmte, ich sag mal, elitärere Ausdrucksformen dieses Kulturmediums aus. Aber ich denke, das ist was, was zumindest, also dass Videospiele jetzt irgendwie daran scheitern werden, das denke ich nicht. Ich glaube auf der anderen Seite schon, dass das nicht dadurch automatisch gewährleistet ist, dass ein Spiel am Ende sehr anerkannt wird für seine kulturelle Leistung. Zum Beispiel bei Comics ist es ein ganz kurioses Ding, weil Comics gibt es seit, weiß nicht, 80 Jahren, seit Ende der 30er. Und auch heute noch sind die im Prinzip überall, in Deutschland zumindest, beim Kinderkiosk. Und es wird wahrgenommen als ein Kindermedium. Als Comic-Heftchen, die für Kids sind. Batman und Superman stehen da eben, weiß ich nicht, neben einer Wendy und einem Mickey-Maus-Heft. Und wenn du als Erwachsener hingehst und dir diese Sachen da kaufst, dann musst du zumindest damit rechnen, dass, wenn jemand daneben steht, er irgendwie schief guckt. Was ganz kurios ist, weil die Marken dahinter, Batman, Superman und Co., muss man ja heutzutage niemandem mehr erzählen, die sind durchaus ein All-Ages-Produkt geworden, allein durch diesen Boom der Superheldenfilme im Kino. Aber trotzdem haben es Comics nicht geschafft, da so richtig rauszuwachsen als eine wirklich standfeste Alternative zu Büchern. Das sage ich als Comic-Fan, weil ich weiß natürlich, es gibt fantastische Comics für Erwachsene, ich sage es auch bewusst für Erwachsene, die halt sehr komplexe Themen aufgreifen, die einen sehr hohen kreativen Anspruch haben. Ich will jetzt natürlich nicht sagen, dass Batman und Co. das nicht haben, aber so in der Wahrnehmung, die man eher als Hochkulturprodukt verkaufen könnte. Aber irgendwie klappt das nicht so recht. Und zumindest bei Videospielen bin ich mal gespannt, in welche Richtung das geht, weil ich habe durchaus das Gefühl, dass die ganz großen AAA-Spiele immer noch recht juvenil vermarktet werden. Ja, das gab ja dieses berühmte Your Mom's Gonna Hate It, diesen Spot von Dead Space 2 damals, wo sie Dead Space 2 einfach als martialische Metzelorgie verkauft haben, die deine Mutter hassen wird. Ja, also es ist eine sehr klare,
ist ganz lustig eigentlich,
Ansprache, an wen sich das richtet. Und auch Spiele, wo wir sagen würden, die gehören wahrscheinlich zu den besten Spielen aller Zeiten. Ja, ich kann mir jetzt kaum ein Szenario vorstellen, wo irgendwie ich, als wenn ich jetzt ein verheirateter Mann wäre, zu meiner Frau sagen würde, Schatz, heute Abend machen wir uns ein Gläschen Wein auf und dann ballern wir schön in Max Payne 2 mal ein paar Russen über den Haufen. Das ist halt.
Ich würde es machen, eiskalt.
Trotzdem würde man sagen, Max Payne 2 ist ein fantastisches Spiel, aber dieser Transfer ist dann doch irgendwie schwieriger, finde ich. Es gibt aber natürlich ganz, ganz viele Indie-Spiele, zum Beispiel, wo man sagen kann, ja, das ist genau sowas. Ja, ein Journey kann man dann irgendwie zusammenspielen oder sich auf bestimmte Geschichten einlassen, die unheimlich tiefschürfend sind. Es gibt ja auch wirklich neben Battlefield auch anspruchsvollere Aufarbeitungen der Weltkriege, die man dann spielen kann. Diese Dinger gibt es ja, aber der Weg, finde ich, ist da schon noch sehr weit, dass, sage ich mal, Leute, die jetzt mit Gaming absolut gar nichts zu tun haben und in ihrer Kindheit auch nicht darauf sozialisiert wurden, beispielsweise meine Mutter, hingeht und sagt, yo, ich gebe mir jetzt heute statt irgendwie dem Sonntagstatort mal eine ordentliche Partie GTA 5. Das ist halt noch ein sehr weiter Weg.
Ja, das weiß eine ganze Menge. Also,
Sorry.
Ich glaube, alles gut. Ich glaube, erstmal zu dem Punkt, ob Spiele ernst genommen werden oder nicht, das stimmt schon, dass sich das teilweise nicht so richtig stellt. Andererseits glaube ich, dass es sich für viele Gamer doch im Alltag schon immer noch stellt. Und deshalb ist es schon auch noch eine Frage, weil viele das dann doch, wenn sie jetzt nicht gerade als irgendwie Games-Journalisten oder irgendwie Wissenschaftler arbeiten oder so, dass es dann halt doch in vielen Umfeldern eben immer noch nicht so ganz anerkannt ist. Und das beschäftigt, glaube ich, schon viele Leute. Wie gesagt, das habe ich auch durch die Zuschriften auf den Artikel gemerkt. Und ja, was noch so den Anspruch der Spiele angeht oder also ich glaube, dass sich das einfach ausdifferenziert. Also da wird es halt dann Spiele geben, die haben dann irgendwie vielleicht noch einen Anspruch, eine komplexe Geschichte zu erzählen oder irgendwie, so wie das auch Bioshock gemacht hat, da mal so ein bisschen selber das Genre in Frage zu stellen oder Spec Ops The Line hat das ja auch gemacht. Also, dass man da so ein bisschen mit der Form spielt, auf eine recht anspruchsvolle Art und Weise. Also, das wird schon sicher Spiele geben, die das vielleicht auch noch auf ganz neue Arten machen. Es wird auch immer wieder Spiele geben, die halt einfach wie Battlefield dann so sagen, okay, wir machen einen Team-Shooter und Ende. Und mehr wollen wir auch nicht. Was ja irgendwie auch okay ist. Über das Szenario kann man sich dann jeweils streiten. Aber, ja. Was ich noch finde, ist aber, ich glaube, dass da in den Spielen auch schon ein bisschen mehr drinsteckt, als man als so öffentlich wahrgenommen wird. Also ich fand auch, Dead Space ist eigentlich ein ziemlich gutes Beispiel dafür, weil, wie du genau sagst, es wurde ja als so ein Horror-Ding vermarktet und am Ende sind sie dann beim dritten Teil noch so ein bisschen mehr Richtung Action gegangen. Ich fand aber gerade die, also ich fand die drei, ich habe alle drei gespielt und fand die alle drei super. Und vor allem da fand ich auch, wie die Geschichte erzählt wird, total interessant, weil das ja ganz viel einfach nur über die Umgebung erzählt wird, wo man durch diese komischen Raumschiffe und alles rennt und sich dann so Sachen zusammensuchen kann, muss man aber nicht. Aber wenn man sich mal diese Welt anschaut, dann irgendwann überlegt man sich so, das ist ja eigentlich diese komische halbfaschistische Industriewelt hier im Weltraum. Das ist ja eigentlich fast gruseliger als diese Viecher, die da rumlaufen, wenn man sich da mal ein bisschen reinliest. Das fand ich eigentlich einen ziemlich guten Kniff von denen, dass da immer noch so eine Hintergrundhandlung in den Spielen ist, die aber auch über die Spielwelt erzählt wird, die man aber sich so selber erarbeiten muss. Und das finde ich dann schon ganz tollen Umgang, der auch wirklich narrativ interessant ist. Ist jetzt aber auch ein bisschen untergegangen, ehrlich gesagt, mit der Dead Space-Rezeption vor lauter Blut und Splatter, würde ich mal sagen. Aber das ist definitiv da, glaube ich. Und das sind so Sachen, die man sich auch mal anschauen könnte, wenn man zum Beispiel mit den Designern da mal redet. Das wurde aber eben halt nicht gemacht. Wobei gerade das Design von Dead Space auch ziemlich toll ist. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt spontan auch gar nicht, wer das gemacht hat, aber wo ich das Artbook habe. Aber
ja, ich habe das Artbook auch. Also ja. Ich finde allein diese Leitmotive, die sie haben, künstlerisch sind halt super spannend. Dieses Rippenmotiv, das du überall wiederfindest, in diesem Marker, aber auch in deiner Rüstung und so. Also auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Aber das ist auch eben so eine Sache, dass Videospiele halt unheimlich viele Dimensionen haben, die man sich anschauen kann. Also selbst wenn ein Spiel eine sehr schlechte Geschichte erzählt, kann es auf der anderen Seite mit Räumen unheimlich viel anstellen, mit virtuellen Räumen, mit Perspektiven und so weiter. Das ist eine komplexe Sache.
Ich finde bei dem Beispiel gerade mit Dead Space ganz interessant, das geht so ein bisschen zurück auf die Teilung, die du vorhin schon erwähnt hast, diese beiden Arten über Spiele zu schreiben. Dann wäre doch jetzt vielleicht wieder ein bisschen die Frage, warum fand denn dann Dead Space nicht im Feuilleton statt mit einer Besprechung, dieses Videospiel zeigt irgendwie eine faschistische Dystopie? Also jetzt mal ein bisschen halt überspitzt gefragt, aber
Ich glaube, das war einfach noch ein bisschen zu früh. Also ich muss gerade mal erst nachschauen, weil ich glaube, das erste kam, das spicke ich jetzt mal, 2008 raus. Ja, das zweite kam 2011 und dann 2014 oder so der dritte Teil. Also ich glaube ehrlich gesagt wirklich, dass das erst seit ein paar Jahren so ist, dass da Spiele wirklich dementsprechend ernst genommen werden. Das sieht man ja, glaube ich, auch an so Sachen wie, seit wann gibt's die Förderung für Computerspiele? Weiß ich jetzt keine genaue Jahreszahl, aber auch ein paar Jahre. Ich würde sagen, wahrscheinlich nicht mehr als 10, wenn überhaupt. Ich habe vor ein paar Jahren mal, es gibt ja in Deutschland einen Lehrstuhl für Computerspielwissenschaften an der Universität Bayreuth. Und ich habe da vor ein paar Jahren mal den Professor, den Jochen Kubeck, interviewt. Und der hat mir auch erzählt, dass es von der Uni, die gibt's noch nicht so lange, den Lehrstuhl, auch so ein paar Jahre, da gab's von manchen Fakultäten an der Uni wirklich massiven Widerstand gegen einen Lehrstuhl Computerspielwissenschaften. Das ist noch nicht lange her. Also muss ich leider sagen, das ist ganz banal der Grund, warum jetzt dann sowas wie Dead Space, obwohl ich es relevant finde, nicht die große Besprechung bekommen hat, die es vielleicht verdient hätte. Aber das hat sich jetzt geändert in den letzten Jahren, würde ich sagen. Vielleicht noch nicht so, wie es unbedingt perfekterweise sein sollte, aber es ist definitiv besser geworden.
Was ich sehr interessant finde, weil man, finde ich, daran doch sieht, dass auch im Feld der hohen Kultur am Ende doch auch das rohe Geld einfach spricht. Weil was hat sich geändert? Sind Spiele heute so viel besser als vor 10 Jahren, dass einfach alle gesagt haben, oh, die heutigen Spiele können wir diskutieren, die vor 10 Jahren, das ging noch nicht. Oder hat sich einfach geändert, dass das Medium erfolgreicher geworden ist und du selbst als Universitätsdozent nicht mehr die Augen davor verschließen kannst, dass ja, ach, leider da draußen es einige Leute gibt, die diesen Videospielschund gut genug finden, dass sich ein Lehrstuhl vielleicht rentieren würde.
Wobei ich auch glaube, es ist ein, also ergänzend dazu kommt auch einfach hinzu, dass die Generation an Leuten, die mit sehr vielen Videospielen aufgewachsen sind, einfach jetzt größer wird. Also so unsere Generation, also alles, was so im Prinzip in 80ern, 90ern geboren ist, ich habe das zumindest in meinem direkten Umfeld an der Uni mitbekommen, da gab es dann sehr viele, die gesagt haben, ich möchte meine Bachelorarbeit über Videospiele schreiben, ich möchte auch in einem Kulturfach mit, also beispielsweise Komparatistik oder so, möchte ich mich mit Videospielen auseinandersetzen, Game Studies als eine interdisziplinäre Kunst oder Disziplin hat sich da so rausgebildet, als ich damals studiert habe, das war 2011 oder so. Und da hat man schon sehr viele Bestrebungen gesehen. Ja, und auch generell merke ich so zumindest in meiner sozialen Filterbubble, haben alle zumindest irgendeine, also fast alle, die ich kenne, irgendeine Geschichte zu erzählen oder irgendeine Berührung gehabt mit Videospielen. Ich will natürlich jetzt nicht sagen, dass Gaming voll in der Mitte angekommen ist und jeder von der irgendwie den 80, jeder Millennial ein Gamer ist. Aber ich glaube, es ist eben auch ein generationelles Ding, dass wir einfach viel mehr mit Videospielen aufgewachsen sind als unsere Elterngeneration. Ja, das ist fast schon ein Allgemeinplatz.
Und noch weiter zurückgehend, auch noch ein, zwei Generationen davor ja schon, nicht direkt unsere Elterngeneration, aber die Leute, die damals mit dem C64 sozialisiert wurden sozusagen, werden auch alt genug, um allmählich mal Politiker zu werden, ja, oder Universitätsprofessoren. Also dass die Saat des Gaming sozusagen geht zunehmend auf, weil es nicht mehr nur irgendwie 15-Jährige sind.
Trotzdem ist dieses Stigma, da würde ich auf jeden Fall zustimmen, immer noch da. Und ich habe da über die Feiertage einen Aufsatz drüber gelesen in einem Universitätsband zu Philosophie im Computerspiel. Der hat das ganz cool hergeleitet, dieser Aufsatz, dass im Prinzip es schon so lange eine Stigmatisierung des Spielens gibt in der Kultur. In einer Dimension eben durch den Glücksspieler. Der Glücksspieler als derjenige, der unfairerweise und unverdient zu demselben Erfolg kommt, wie Leute, die hart dafür gearbeitet haben. Also im Prinzip der Gegenentwurf zum klassischen Bürgertum, der das mit richtig Fleiß und Tapferkeit und kulturellem Verständnis, Sinn und Feingeist sich alles aufbaut, was es eben besitzt, wohingegen andere Leute das dann durch Glücksspiel im 19. Jahrhundert oder was sich verdient haben. Und das war zumindest eine Art und Weise, zu Geld zu kommen, die natürlich in krassem Kontrast zu dem stand, was man selbst für Tugenden hielt. Also so dieses Glücksspiel oder die kulturelle Genese des Glücksspiels zu einem ziemlich verpönten Ding eigentlich, was sich ja heutzutage nur noch so teilweise hält. Das gibt es zwar immer noch, aber auf der anderen Seite sind Casinos jetzt auch nicht zwangsläufig runtergekommene Schuppen, sondern irgendwie, wenn man in Salzburg im Casino war, das ist eine ganz schöne Sache. Aber das hat sich eben schon ein Stück weit, das war zumindest die These dieses Aufsatzes, übertragen in diese Vorstellung des Videospielers, der im Prinzip ein zurückgebliebenes Kellerkind ist, das statt sich irgendwie um sinnvolle Sachen zu kümmern, statt Geld zu verdienen und rauszugehen und Leute zu treffen und all die Dinge zu machen, die in bürgerlichen Kategorien anerkannt sind, stattdessen irgendwie, weil früher war ja Gaming auch noch so ein Geek-Ding, ja, man musste Ahnung von PCs haben, man musste sehr viel mehr Verständnis von Hardware und sonstigen Sachen haben, um überhaupt Gaming also Spiele zum Laufen zu bringen. Solche Leute waren da im Prinzip der Gegenentwurf. Und auf der anderen Seite, die andere Dimension, ist eben das Spiel als eine kindliche Sache. Also das Spielen ist im Prinzip der absolut dominante Modus des Kindes. Und natürlich als Teenager oder als Pubertierender legt man eher die Dinge ab, die kindisch sind, und wendet sich den Dingen zu, die erwachsen sind. Und ich finde, dass da andere Medien einen deutlich stärkeren Stand haben, weil zum Beispiel Film, Fernsehen oder auch Literatur, da wächst du als Kind, also zumindest war es bei mir so, wächst du als Kind auf mit Kinderfilmen und Kinderbüchern. Und es gibt, aber dir ist immer schon klar, das ist eine kleine Nische. Und es gibt aber eigentlich sind Filme für Erwachsene. Und eigentlich sind Bücher für Erwachsene. Literatur ist für Erwachsene. Ja. Und da wächst du dann rein. Und dann schaust du dir eben auch Filme an, schaust Fernsehen und machst das, was deine Eltern machen. Bei Spielen ist das was anderes. Da kommst du im Prinzip, du bist als Kleinkind schon voll drin mit deinem Gameboy und so. Alle deine Umgebenden, deine Eltern und so weiter spielen nicht, und du trennst dich davon. Das ist bei den Leuten bei mir in der Schule so gewesen. Ich hatte jetzt Klassentreffen über die Feiertage und die Leute, mit denen ich in der 8. Klasse rumgegangen habe, das sind jetzt alles Anwälte, Ärzte und Ingenieure, die finden das immer noch total geil, dass ich halt bei der GameStar arbeite und mit Gaming irgendwie mich beschäftige, weil die als Kinder alle gezockt haben. Aber da gab es irgendwann diesen Bruch, wo sie gesagt haben, ich bin jetzt erwachsen. Gaming ist nichts mehr, was mich ausmacht. Und zumindest da, um nochmal den Bogen zu schlagen, leisten Publisher, große Publisher in ihrer Vermarktung oft auch nicht unbedingt was Positives, diesen Eindruck zu revidieren, dass eben Gaming sowas ist, was man bis 19, 20 macht, wenn man eben so auf Ballereien und so weiter steht.
Ich glaube, dass das definitiv ein Punkt ist mit dem Spielen. Also, ich weiß nicht, ob ich da jetzt mit dem Glücksspiel so mitgehen würde, wie dieser Aufsatz scheinbar argumentiert, weil es gibt ja auch viele andere, also Fußball ist ja irgendwie auch ein Spiel und Fußball spielen auch alle und das kann man auch als Erwachsener noch spielen. Auf dem Theater, die Schauspieler, die heißen ja schon Schauspieler, die spielen auch. Gut, da schaut man jetzt eher zu, aber also das Spiel ist, glaube ich, als Kulturform schon so weit akzeptiert, dass das irgendwie okay ist. Aber ich glaube eher, genau was du gesagt hast, ist wichtiger, dass die Computerspiele eben auch schon aus einer Kindheitserfahrung kommen und eben irgendwie noch mehr mit Spielzeug assoziiert werden als jetzt andere Kunstformen. Das führt, glaube ich, zu mehreren Problemen. Also vielleicht muss man die Frage stellen, ob wirklich jedes Computerspiel auch ein Spiel ist. Das würde ich bezweifeln. Gleichzeitig, das hat, glaube ich, was damit zu tun, was ich eigentlich in dem Artikel schreiben wollte, stellt es, glaube ich, für viele, die sich eigentlich dafür interessieren, irgendwie so ein bisschen ein Hindernis dar. Ich habe da mit mehreren Leuten drüber gesprochen und es kam auch bei uns in der Konferenz am Tag, als dieser Artikel erschienen ist, nochmal auf. Es gibt, glaube ich, schon viele Leute, die sich für Spiele interessieren würden, aber die haben ganz einfach keinen Bock, sich vor eine Playstation zu setzen und das zu spielen. Das ist schon, glaube ich, ein Hindernis, das relativ groß ist für die Rezeption. Und deshalb meine ich, dass da eben, wenn man ein bisschen mehr so die Künstler dahinter vorstellt, dass das vielleicht auch einen Zugang für viele erleichtern würde.
Da machst du einen interessanten, auch einen Punkt, den ich sehr wichtig finde, weil es irgendwie bisher so ein bisschen so immer klang, als wären die Leute hinter den Spielen oder die Publisher oder die Studios, die quasi diese Bringschuld hätten, die nach vorne zu schieben. Und ich glaube, es ist absolut unsere Aufgabe von uns jetzt hier in diesem Podcast-Kanal als Presse, die eben zu suchen und zu finden und die an die Öffentlichkeit zu holen, außer die wollen das jetzt niemanden gegen seinen Willen nach vorne ziehen. Das gab es ja auch schon Geschichten, dass Öffentlichkeit negativ sein kann. Aber ich glaube, das ist nämlich genau die Aufgabe von Feuilletons oder auch von einem klassischen Review meines Erachtens kann es das sein, wenn man einen Absatz schreibt, dass der Soundtrack von einem Spiel total fantastisch ist oder das Art Design, dass man dann halt mal in die Credits schaut und den Namen noch irgendwo von einer Person vielleicht einbaut und das so ein bisschen Schritt für Schritt normalisiert, dass dieses Bewusstsein entsteht. Okay, das sind ganz viele Menschen, die an diesem Gesamtwerk irgendwie arbeiten.
Ich bin mir da nicht sicher aus ganz pragmatischen Gründen, ehrlich gesagt, weil man sich, finde ich, dann schon die Frage stellen muss, gut, wir können argumentieren, es wäre vielleicht wünschenswert für den Zustand des Mediums, aber wer konkret will das? Wollen es die Spieler? Erfahrungsgemäß eher ein kleiner Teil der Spieler. Die meisten Spieler interessieren sich überhaupt nicht für die Leute dahinter. Es ist, wir können das ja tatsächlich durchaus zum Teil messen, weil wir sehen, wenn wir ein Interview machen, wie viele Leute schauen sich das an, wie viele Leute lesen das, wie viele hören das. Es gibt schon einen Teil, der interessiert ist, da mehr hinter einzusteigen, aber ich habe das Gefühl, der ist kleiner als jetzt der Anteil der Filmzuschauer, die wissen wollen, was jetzt in Will Smiths Privatleben vor sich geht oder was weiß ich.
Der hat aber auch einen sehr guten Instagram-Account, muss man sagen.
Natürlich. Und zum anderen, das ist wiederum was, da bin ich mir auch jetzt selber nicht sicher, wollen es denn die Entwickler auch selbst? Weil ich finde, man muss schon festhalten, oft ist ja auch der Typus Spieleentwickler ist ein ganz anderer Mensch als jetzt der Typus Schauspieler zum Beispiel. Schauspieler werden ja vielleicht auch gerade deswegen Schauspieler, weil sie Spaß daran haben, auf der Bühne zu stehen, weil sie sich zur Schau stellen. Warum werde ich Programmierer? Vielleicht aus genau dem gegenteiligen Grund, weil ich Spaß daran habe, für mich gerade nicht mit viel Aufmerksamkeit meine Sachen zu machen. Das sind jetzt Stereotypen. Es wird von beiden Dingen eine Ausnahme geben. Aber ich habe das Gefühl, auch im weiteren Sinne ist das oft so ein Punkt. Ich merke das, finde ich, oft noch mehr mehr als bei Entwicklern, bei Pro-Gamern zum Beispiel, die auch viel weniger Stars sind als in vielen anderen Sportarten zum Beispiel, weil der durchschnittliche Gamer, der ist halt erstmal, und der durchschnittliche Entwickler auch, der ist halt erstmal nicht sexy. Der ist nicht unbedingt, weil es überhaupt nicht Teil seiner Jobbeschreibung ist, charismatisch zu sein zum Beispiel, im Gegensatz zum Schauspieler und oft auch im Gegensatz zum Regisseur. Der Regisseur muss sich ja oft auch durchsetzen auf dem umkämpften Feld gegen die Schauspieler zum Beispiel auch, die ihrerseits starke Persönlichkeiten sind. Ich weiß nicht, ob Gaming, das ganze Konstrukt, sich dafür hergibt, dass es große Stars gibt, die alle kennen, auf beiden Seiten, ob das Publikum das will, ob die Macher das wollen und zuletzt auch, ob es im Medium angelegt ist, weil Gaming ja noch viel mehr also Spieleentwicklung, das merkst du ja dann wiederum oft, wenn du mit den Leuten sprichst, ist eine so kollaborative Arbeit, dass es oft auch unfair wäre zu sagen, das ist jetzt hier, das ist der Quest-Designer von The Witcher 3 zum Beispiel. Stimmt ja nicht. Jede Quest ist von einem anderen Typen. Wir hatten ja neulich den Philipp Weber hier zu Gast. Da macht halt dann ein Typ eine Quest, die du geil findest. Das steht aber auch wiederum gar nicht in den Credits. Welche hat er konkret gemacht?
Ja, also die müssen ja aber nicht so Superstars gleich werden. Da gibt's ja auch noch was dazwischen. Also ich denke mal, es gibt schon Einzelne, die sich dafür eignen und die da auch, wo es auch gerechtfertigt ist, weil die wirklich die Kontrolle über viele Aspekte des Spiels haben. Aber man kann ja doch einfach mal jemand rauspicken, der interessant ist. Der muss ja dann auch nicht gleich in eine riesen Talkshow geschickt werden. Also den kann man ja einfach mal vorstellen. Also das ist ja dann, glaube ich, jetzt auch nicht so, dass man da jemanden ins Rampenlicht zerrt oder so. Ich meine, die stellen sich ja auch dadurch, dass sie das Spiel machen, natürlich schon selber auch in die Öffentlichkeit. Und da gibt's, das geht von jemanden wie Todd Howard, über den ich auch gerne mal so ein bisschen mehr erfahren würde, bis zu jemand zum Beispiel wie jetzt Ramin Djawadi, das ist ein ganz bekannter Filmkomponist und der kommt aber interessanterweise von der Computerspielmusik. Der hat schon an System Shock 2 mitgearbeitet, hat jetzt einen super Soundtrack für Gears of War 4 gemacht, habe ich aber jetzt auch noch in keinem Games-Magazin oder so mal was über den gelesen, obwohl der natürlich für seine Filmmusik manchmal vorgestellt wird. Also das sind schon...
Und für Game of Thrones, versteht sich.
Ja, genau, Game of Thrones, da ist er, glaube ich, am bekanntesten dafür, ja. Und das gibt's natürlich in allen möglichen Bereichen bei den Spielen. Und also genau wie du sagst, die müssen jetzt nicht gleich die Superstars werden, auch weil natürlich die Gefahr besteht, dass da natürlich dann einer so in den Vordergrund rückt und irgendwie die Arbeit der anderen verdeckt. Das soll natürlich nicht passieren, also ist ja klar. Aber im Moment wird halt die komplette Arbeit verdeckt. Und das ist ja noch schlechter.
Stimmt, auch wieder, ja.
Aber deshalb glaube ich, dass es nämlich so einen Mittelweg geben muss. Also ich glaube, Videospielen wird es nicht gut tun, wenn man diese so auf eine künstliche Art diese Rolle des Regisseurs, des Filmregisseurs da drauf drückt, die ja sogar beim Film nicht wirklich die Rolle hat, die man dem klassischerweise zuschreibt, diese Alleinherrschaft. Das ist ja auch ein kollaborativer Prozess. Deshalb glaube ich nicht, dass das Videospielen unbedingt gut tun würde, wenn man das imitiert. Und ich glaube, das ist ein schwieriger Prozess, der dann halt gefunden werden muss, in der Art, wie man über Spiele schreibt und spricht, wo dieser Mittelweg ist. Einerseits diese Kollaboration darzustellen und gleichzeitig auch die Menschen, hervorhebenswert, das klingt also so wertend, ja, aber so, oder aber auch einzelne Personen aus diesem Team hervorzuheben. Und das ist halt, mir fällt schon schwer, es zu formulieren, aber es ist, glaube ich, ein sehr schwieriger Mittelweg, der halt auch dadurch kommt, was wir ganz am Anfang hatten, wie Videospiele einfach entstanden sind und wie sie produziert werden und wie sie wahrgenommen werden. Und das macht es, glaube ich, so schwierig an diesem Thema. Und ich glaube, deshalb hat dein Artikel auch so viele Diskussionen auch von ganz vielen verschiedenen Seiten erzeugt.
Mhm. Ja, also das ist, glaube ich, so, das ist genau richtig, was du sagst, dass es total schwierig ist. Gleichzeitig gibt es da, glaube ich, schon irgendwie so eine Sehnsucht nach so einer Instanz. Mich hat eigentlich ein ganz interessanter Leserbrief erreicht von einem, der schreibt gerade seine Masterarbeit über den Autor in digitalen Medien. Und der hat eine ganz interessante These aufgestellt, dass Streamer ein Stück weit diese Rolle übernehmen, indem sie in so ein Open-World-Spiel oder auch eigentlich jedes Computerspiel, was ja so tausende Möglichkeiten liefert, dass die das irgendwie ordnen und in so einen Fluss bringen, was ja eigentlich schon auch irgendwie sowas ist, was irgendwie, wie so eine Autorenrolle. Und die treten ja eben auch auf. Es ist ja irgendwie inzwischen total etabliert bei Twitch und so, dass man auch den Typen, der das gerade spielt, oder die Frau, die das gerade spielt, dass man die dann auch sieht, während man, also währenddessen. Also es ist ja nicht so, dass die sich verstecken würden. Das, ich weiß nicht, ob das wirklich so ganz perfekt da reinpasst, aber das ist auf jeden Fall ein interessanter Aspekt, der da bei der Diskussion auch eine Rolle spielt, glaube ich. Dass da irgendwie schon so eine Lücke ist, die dieses Schema auffüllt.
So gleichzeitig ein bisschen der Regisseur oder der Editor, der den Schnitt setzt ja quasi und gleichzeitig auch so eine Art Theater-Performance, die man gleichzeitig macht.
Stimmt.
Also das ist schon ein interessanter Aspekt auf jeden Fall, ja.
Also ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, Daniel, dass dieser Mittelweg durchaus erstrebenswert ist, dass man auch zumindest regelmäßig die Fühler ausstreckt und versucht, diese spannenden Geschichten hinter den Spielen hervorzurufen. Ich schaue im Moment zum Beispiel gerade sehr gerne sehr intensive Reviews von JRPGs aus den 90ern an. Klar, was macht man auch sonst in seiner Freizeit? Aber da gibt es eben im Prinzip 10-minütige Passagen, wo nur auf den Soundtrack eingegangen wird und darüber gesprochen wird, wer der Komponist oder die Komponistin ist, wie im Prinzip da die Motive des Spiels übernommen wurden und wie wichtig das auch ist für den Transport der Botschaft, die irgendwie ein Sinosaga oder so erzählen möchte oder vermitteln möchte. Also es sind auf jeden Fall sehr, sehr faszinierende Sachen. Ich sehe es nur wie Maurice, dass man irgendwo auch nicht jetzt, also man wird dadurch nicht plötzlich unheimliches Interesse schaffen, sondern es gibt, also wenn man diese Zahlen sieht von GfK und Gameverband, wie viele Leute zocken, irgendwie die Hälfte der deutschen Bevölkerung, ja, 47% oder was, dann ist das erstmal beeindruckend, aber sehr viele von diesen 47% betreiben Gaming eben, also sehen halt Gaming beispielsweise in der U-Bahn oder in der S-Bahn als so ein Wegwerfhobby, ja, als so ein reines Daddel-Hobby. Und ich glaube, es ist ein sehr weiter Weg, der nicht unmöglich ist, aber wenn jetzt zum Beispiel jemand irgendwie von meiner ersten Freundin damals, der Vater, der hat dann irgendwann, der hatte nie was mit Gaming am Hut, der war Beamter und der hat dann irgendwann für sich Angry Birds entdeckt auf dem Tablet. Und er fand das total faszinierend, hat nichts anderes mehr gemacht, nur Angry Birds. Der wird sich jetzt wahrscheinlich nicht für denjenigen direkt interessieren, der Angry Birds gemacht hat, aber zumindest wenn jetzt ein anderes Spiel im App Store erscheint, wo gesagt wird, das ist von den Machern von Angry Birds, wird er wahrscheinlich eher zu dem Spiel greifen als zu irgendeinem anderen. Und man kann da schon etwas ins Rollen bringen, glaube ich, wo man das Interesse sukzessive erhöht. Aber ich glaube, das ist eine sehr komplexe Sache. Wir haben ja jetzt heute auch sehr viele Dimensionen davon angesprochen, von der Außenwahrnehmung von Videospielen, wie die Leute, die zocken, es wahrnehmen, dass natürlich auch man es nie ändern wird, dass Gaming so, also hoffentlich nie ändern wird, dass Gaming so ein diverses Hobby bleibt, wo Leute hingehen, die einfach gar kein Interesse an Storyspielen haben und umgekehrt Leute hingehen, die gar kein Interesse an Multiplayer-Ballerbuden haben und die finden alle da ihren Hafen. Es bleibt halt so, wir werden auf jeden Fall natürlich weiterschauen, dass wir immer mal wieder die Leute, also ich würde auch nicht Nein sagen zu einem Interview mit Todd Howard.
Das ich auch nicht.
Also der Peter Bartke von uns hat es ja damals führen dürfen, glaube ich, und ist nicht so, als hätte ich ihm das nicht geneidet. Ja.
Also das will ich natürlich auch nochmal klarstellen, dass ich da vorher aus sehr pragmatisch zynischen Gründen sprach und nicht unbedingt aus meinem eigenen Verlangen raus. Denn ich selbst finde es immer enorm spannend, die Leute hinter den Spielen kennenzulernen. Ich glaube halt, wie Dimi meinte, Leute wie wir vier hier sind halt letztlich doch ein recht kleiner Teil der Gamer-Gesamtgruppe.
Klar.
Und ich bin mir auch nicht sicher, wie weit es jetzt dem Stigma des unkulturellen Gamings so viel helfen würde, wenn da mehr Entwickler bekannt wären, weil ist jetzt nicht so, als hätte sich damals das Feuilleton schon mit Richard Garriott befasst oder sowas. Im Gegenteil, wenn sie den gesehen hätten, hätten sie gesagt, ja genau das sind die Spieler, genau so schlimm, ja. So abgedreht, so bescheuert sind die nämlich. Ich glaube, diese Vorurteile gegen Gaming basieren so gegenstandslos auch und basieren so grundlegend auf dieser Wahrnehmung, dass das halt ein Kinderding ist. Dass jetzt, glaube ich, ein paar Interviews mit den Entwicklern hinter Call of Duty die Leute nicht davon überzeugen wird, dass sie Call of Duty als Kulturmedium ernst nehmen sollten.
Nee, das ist auch, glaube ich, auch noch aus anderen Gründen schwierig. Aber es könnte ein Schritt in die Richtung sein, glaube ich.
Das ist natürlich möglich. Und auf jeden Fall, was ihr auch schon mehrfach angesprochen habt, das sehe ich auf jeden Fall. Es gibt bestimmt bei den Gamern, und das kennt wahrscheinlich jeder von uns noch aus der Schulzeit auch, es gibt natürlich bei den Spielern schon dieses animalische Grundbedürfnis, man will gern irgendwie, dass das Hobby respektiert wird, das man ausübt. Man will nicht der komische Nerd sein dafür. Ich glaube, das ist man heutzutage auch schon zunehmend weniger. Ich meine, wenn du Fortnite zockst in der Schule, bist du, glaube ich, kein komischer Nerd mehr heutzutage, sondern machst halt das, was alle machen. Das war durchaus noch anders vor 15 Jahren oder so. Ich erinnere mich zum Beispiel auch noch, dass in meiner Schulzeit, habe ich glaube ich schon mal im Podcast erzählt, ich habe bei einigen von meinen Schulfreundinnen erst lange Zeit später rausgefunden, dass die gezockt haben, weil die das einfach nie in der Schule publik gemacht haben, weil es gerade bei Mädchen noch komischer war als bei Jungs. Auch als Junge warst du ein komischer Nerd, aber es gab wenigstens ein paar andere komische Nerds noch. Als Mädchen wärst du völlig allein dagestanden oder hättest das zumindest gedacht. Und ich glaube, da haben sich schon Dinge geändert. Also das finde ich, merke ich in meinem täglichen Sozialumfeld auch einfach, dass es gibt schon noch natürlich eine Gruppe von Leuten, die Gaming einfach irgendwie doof findet, aber man ist nicht mehr so diese komplett komische, exzentrische Minderheit, weil das belegen ja auch schlichtweg die Zahlen einfach gar nicht mehr.
Ja, ich würde jetzt aus dem Bauch raus auch zustimmen, dass jetzt, also wenn ich mir vorstelle, irgendwie man ist auf so einer Dating-Plattform und man trifft sich dann mit diversen potenziellen Partnern und Partnerinnen, wenn man dann sagt, ja, ich ab und zu zocke ich in meiner Freizeit auch PlayStation, glaube ich zumindest nicht, dass die andere Person sofort wegläuft, sofern man noch ein paar andere Qualitäten, also die Wahrscheinlichkeit ist durchaus da, dass sie nicht auch in ihrer Freizeit oder er nicht auch in seiner Freizeit leidenschaftlich PlayStation zockt, aber diese krasse Stigmatisierung, würde ich jetzt einfach mal in den Raum spekulieren, ist vielleicht nicht mehr so da. Auf der anderen Seite ist das eben auch immer sehr viel aus dem Bauch raus, klar, weil ich wollte das die ganze Zeit schon sagen, ich habe letztens erst mit einer Bekannten gesprochen, die sehr so drin ist in diesem, also die hat sehr viel mit Konzertmusik und so klassischer Hochkultur zu tun und die hat mir erzählt, dass bei ihr im Umfeld es auch total verpönt ist, wenn man am Wochenende Netflix schaut, also wenn man einfach Filme guckt, sich vor die Couch wirft und da Fernsehen schaut, wo ich da saß, dachte, krass, wirklich, das gibt es noch, das... Also, weil ich der Meinung bin, gerade Netflix-Serien, so, also seit Breaking Bad und den Sopranos, seit irgendwie dieser Serienboom eingetreten ist, dass Shows auch wieder richtig anspruchsvolle Dinger sein können, seitdem habe ich so die Wahrnehmung, dass es vollumfänglich akzeptiert. Aber ist es eben offenbar nicht, oder zumindest nicht überall. Und da wurde Netflix verglichen mit der Schokolade, die man sich gönnt, wo ich mir dachte, jetzt ist Schokolade auch verpönt.
Wir können ja gar keinen Spaß mehr haben im Leben.
Ja gut, aber da gibt halt immer Leute, die was blöd finden. Also das ist ja auch, es gibt auch Leute, die finden Theater, Literatur doof, obwohl die, glaube ich, unangefochten als Hochkultur gelten. Also das ist, wird man halt immer haben. Also ja.
Gut, dann würde ich sagen, kommen wir so mal langsam zum Schluss. Ja, Maurice wird hier schon ganz ungeduldig.
Das ist überhaupt nicht wahr. Ja. Ich bin nur immer noch schockiert über diese komische Netflix-Schokoladengeschichte.
Zu Recht.
Also, jetzt darf jeder noch mal schön hier am Ende abschließende Worte loswerden. Und dann machen wir den Sack zu. Ja, also, Nikolas, du kannst jetzt noch mal einen ganz großen Appell zum Beispiel formulieren. Und das ist deine letzte Chance, das zu tun.
Oh nein.
bis wir dich noch mal zum Podcast
danach
einladen.
Muten wir dich nämlich ja. auch. Dann kannst du was sagen. Es wird niemand mehr hören.
Echt? Oh nein. Jetzt haben wir schon so viel gesagt. Ich habe eigentlich gar kein Schlussstatement oder so. Ach, ich wollte noch mal sagen, wenn es immer dieses Vorurteil gibt, dass im Feuilleton die Computerspiele gar nicht so stattfinden oder sowas. Das stimmt gar nicht. Wir machen das nämlich schon. Und es wird auch in Zukunft eher mehr werden. Also, gebt dem Ganzen noch eine Chance. Das war's schon.
Das war jetzt kürzer als gedacht. Dann Daniel, kannst du jetzt deins umso länger machen, wenn du noch ein abschließendes Wort hast oder zwei?
Ich habe eigentlich auch das Gefühl, dass ich gesagt habe, was ich sagen wollte. Und zwar, dass ich glaube, die Probleme in Anführungszeichen des Mediums Videospiel bei dieser Anerkennung als klassische Kultur sind sehr viel vielschichtiger und komplexer als es in der Diskussion auch um den Artikel so wirkte. Also ich glaube, es liegt nicht an der einen Autorenfigur oder diesem oder jenem. Und ich glaube, das ist einfach noch eine Diskussion, die wir wahrscheinlich lange führen werden. Aber wenn ich mal zurückschaue, irgendwie als ich angefangen habe, irgendwie auf Blogs über Videospiele zu schreiben, dann sehe ich auch, dass wir schon einen langen, langen Weg geschafft haben. Also das ist einfach, glaube ich, noch ein Marathon, den wir irgendwie vor uns haben, bis Spiele halt wirklich ihre feste Position haben in der öffentlichen Wahrnehmung als Kulturgut und bis auch, ja, bis der Umgangston mit diesem Medium wirklich abschließend gefunden ist, ja. Und ja.
Also ich bin da relativ optimistisch auch aus, wie gesagt, völlig pragmatischen, knallhart unwiderlegbaren Fakten, nämlich das Geld wird sprechen, Leute, die keine Spiele gespielt haben, werden langsam alt werden und sterben, während neue Generationen von Gamern heranwachsen. Das heißt, die Weltherrschaft der Gamer ist im Grunde nur noch eine Frage der Zeit, denn irgendwann... In 20 Jahren, was weiß ich, werden wir einen Bundeskanzler haben, der der mit 10 Jahren schon Gamer war. Wir werden Regisseure, Schauspieler, Politiker allesamt werden früher mal Gamer gewesen sein oder es immer noch sein. Das heißt, alle anderen, die sagen, kann man ja nicht ernst nehmen, das wird nicht mehr lange so sein, sage ich euch.
Maurice, hättest du denn Ambitionen, Bundeskanzler zu werden? Ich würde dich wählen. Ich würde dich wählen, einfach nur aus Neugierde, um zu sehen, was dann passiert.
Oh je, das ist doch das amerikanische Prinzip, oder?
Das ist eine sehr gute Frage eigentlich. Ich habe noch nie so drüber nachgedacht, aber jetzt bringst du mich auf Ideen.
Haben wir vielleicht heute etwas losgetreten, was wir am Ende vielleicht auch alle bereuen werden?
Also wenn ihr mir Wahlspenden zukommen lassen wollt, liebe Hörer, ich meine, ihr könnt auch ein Plus-Abo abschließen, da gibt's auch gute Inhalte. Aber so eine direkte Wahlspende an mich... ist vielleicht fast schon noch eine bessere Investition.
Kann ja auch eine symbolische Spende sein in den Kommentaren. Also wir huldigen Maurice ja oft. Wenn ihr Maurice als Bundeskanzler möchtet, dann sagt Bescheid, dann schreiben wir ihn in der Partei ein und dann geht es weiter für ihn. Welche Partei wir dann wählen, das entscheiden wir dann auch über die Community.
Ich glaube am ehesten noch die Partei wahrscheinlich. Oder?
Gut, dann bleibt mir noch irgendwie als Abschluss allen hier auf die Schulter zu klopfen. Ich finde, wir haben heute einen sehr fantastischen Querschnitt geliefert, wie komplex dieses Thema eigentlich ist. Und da freut sich auch der Geisteswissenschaftler in mir, denn Geisteswissenschaftler lieben es ja, Dinge noch differenzierter und komplizierter zu machen und mehr Fragen aufzuwerfen, als zu beantworten.
Dafür stehen wir auch im Podcast.
Dafür stehen wir. Ich glaube, das haben wir alle gut geschafft heute. Und eben gezeigt, dass am Ende es nicht unbedingt eine Leiter sein muss, eine Erfolgsleiter des Spiels als Medium von simpler Unterhaltung hin zu einem Kultur- Hochkulturgut, sondern dass das alles ein bisschen komplizierter ist. Schreibt uns gern eure Meinungen da in die Kommentare dazu. Wie seht ihr diese ganze Debatte? Wacht ihr nachts noch schreiend auf und erinnert euch an die Frontal 21 Debatte von damals? Ja, und habt euch das seitdem als Mantra auf die Stirn tätowiert, Spiele voranzutreiben als Kulturgut, damit sowas nie wieder passiert? Lasst es uns wissen. Wir freuen uns natürlich über jede Form von Feedback. Und ich danke auch nochmal Daniel und Nikolas, dass ihr heute da wart. Ich fand, ihr wart fantastisch. Natürlich Daniel sowieso, weil er ja GameStar-Inventar ist, ja, aber natürlich auch Nikolas, ja.
Vielen Dank.
Gerne mal wieder. Ich finde, das ist ein Thema, das wir jetzt noch nicht abschließend beantwortet haben. Wir können dann ja beim nächsten Mal einfach ganz gezielt auch gerne mit deiner Kollegin über Fortnite-Tänze reden. ja. Ist, glaube ich, tatsächlich ein spannendes Thema, über das man wunderbar reden kann. Und dann können wir für Plus-User auch noch einen Maurice-Fortnite-Tanz mit einbauen. Oh Gott. Also heute ist nicht nur Tag der Kultur, sondern Tag der wunderbaren Ideen im
Geisterpodcast. Wählt mich lieber zum Bundeskanzler.
In diesem Sinne, macht es gut und bis später. Ciao, ciao. Tschüss.
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 Wählt mich.